Wir machen es jede Woche, jede zweite Woche, jede dritte Woche, also jeden ersten und dritten Sonntag etwas anders in der Church Zone. Es gibt Church Zones, da ist am Anfang irgendwie Musik und heute fange ich gleich mit dem Thema an. Wir gestalten es heute ein bisschen anders. Und ich steige einfach mal damit ein, wir leben ja in einer Zeit, in der sich die Ereignisse überschlagen. Ob wir das wollen oder nicht, wir werden mit positiven und negativen Nachrichten ständig überhäuft. Der täglich sich verändernde Börsenkurs, wo irgendwelche, zumindest die Experten meinen, dass das die Zukunftsentwicklung der Wirtschaft beeinflusst, was da an der Börse passiert. Naturkatastrophen erleben wir oder bekommen es mit, das Erdbeben in Haiti, Lawinen hier in Europa, Überschwemmungen in Asien, was weiß ich, ständig prasseln solche Nachrichten auf uns ein. Dazu kommen natürlich die Katastrophen, die wir persönlich mit verursachen, zum Beispiel Klimawandel, also wo wir alle miteinander schuld dran sind, oder auch Selbstmordattentate in Irak. Sowas hört man jeden Tag. Daneben hört man täglich größere und kleinere Erfolgsmeldungen von der Wissenschaft im Showbiz, zum Beispiel ein neues hoffnungsvolles Medikament gegen AIDS oder eine neue Technik von Google, mit der man in Zukunft anhand von einem Foto Daten über eine Person über Google rausfinden kann. Oder vielleicht auch die Meldung, dass das deutschsprachige Europa für den Oscar nominiert wurde. Wisst ihr auch schon, ne? Das weiße Band, habt ihr mitbekommen. Dann gibt's noch ganz viele private Messages, also SMS, Telefon, Twitter, Facebook, was weiß ich. Und man hat den Eindruck, dass sich heute die Realität realer anfühlt als vielleicht früher, präsenter. Wir versuchen mit der Geschwindigkeit dieses Lebens Schritt zu halten, um nicht davon überrollt zu werden. Und ich habe den Eindruck, dass wir deswegen mehr als jede andere Generation vor uns rastlos und getrieben sind von der Realität der Welt, von den Realitäten, die uns auf uns einprasseln. Und das alles scheint so real und lebensnah, dass uns viele andere Dinge fremd vorkommen. Also zum Beispiel Sachen, die man nicht so handgreiflich dingfest machen kann. Werte, Überzeugungen, Glauben, echte Liebe. Also Liebe, die mehr ist als nur Sex, Beziehungen, aber auch Gott. Das sind Dinge, die uns fremd erscheinen und die anderen realen Sachen machen uns teilweise taub. Ich habe so den Eindruck, dass wir von diesen anderen Dingen so anfangen wegzudriften, von denen, die wir nicht so handgreiflich fassen können. Übrigens ist dieser Anschein, dass die reale Welt immer realer wird, auch der Grund, warum immer mehr Menschen in sogenannte Parallelwelten flüchten. Weil ihnen die Realität zu real ist, zu massiv ist und deswegen schaffen sich irgendwelche virtuellen Welten im Computerspiel oder im Internet-Communities und tauchen da ab, weil es so unerträglich scheint in der Realität. Und viele Dinge, die früher sehr real waren, scheinen heute irrelevant, irreal. Mit unserem Alltag irgendwie hat nicht viel damit zu tun. Zum Beispiel für die mittelalterlichen Menschen war Gott das realste Wesen überhaupt, was es gab. Eine Welt war für mittelalterliche Menschen ohne Gott, der in ihren Alltag eingreift, der handelt, überhaupt nicht denkbar. Aber für uns gilt das Gegenteil. Wie und wo hat Gott in einer Welt der permanenten Kommunikation, der rasenden technischen und wissenschaftlichen Entwicklungen, einer Welt der präsenten Katastrophen und Tragödien der globalen wirtschaftlichen Strukturen, die den indischen Teebauer und mich als Aldi-Konsument sozusagen auch betreffen. Wo hat in so einer Welt Gott Platz? Viele Menschen, das habe ich schon vor ein paar Wochen mal gesagt, denken Gott heute eher so als universelle Kraft, übersinnliches, unpersönliches Wesen. Und ich glaube, so ein unbestimmtes Wesen, so eine universelle Kraft passt ganz gut in unsere globalisierte Welt hinein. Aber ein persönlicher Gott, der redet, der handelt, der mit uns zu tun hat, wo ist für so einen Gott in unserer Welt noch Platz? Wie stellt man sich das vor, dass dieser Gott real ist, dass er handelt, dass er redet? Wie kann man zu so einem Gott eine Beziehung haben oder wie kann man mit so einer Person kommunizieren? Vor ein paar Wochen hat mich jemand gefragt, du Klaus, sag mir mal, wie vertraut man Gott? Wie liebt man Gott? Wie geht das? Ich meine, meine Freundin oder wenn ich verheiratet bin, meine Frau, mein Mann. Also es ist eine Person, die ich anfassen kann. Da kann ich mir das vorstellen. Liebe, Vertrauen. Aber wie geht das bei Gott, den ich nicht sehen kann, der zu meiner realen Welt anscheinend keinen direkten Bezug hat? Wie kann ich dem vertrauen? Ich glaube, dass es eine ganz zentrale Frage ist, wenn es um den Glauben geht und wenn es um das Leben überhaupt geht. Und diese Frage betrifft jeden Menschen, egal ob du gerade dabei bist, dass du sagst, ich weiß nicht genau, ob Gott da ist, ob es ihn gibt. Oder ob du sagst, ich bin schon lange irgendwie Christ, ich glaube an Gott. Diese Frage ist für jeden total wichtig. Wie geht das? Wie vertraut man Gott? Wie liebt man Gott? Wie vertraut man Jesus? Wie geht man eine vertrauensvolle Beziehung mit Jesus ein? Ich glaube, wenn wir das schaffen, eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott zu haben, dann ist es, wie wenn wir ins Whirlpool von Gott hineinspringen und einfach nur chillen können und ausruhen können, zur Ruhe kommen. Deswegen Wellness für die Seele. Aber man müsste wissen, wie das geht. Ich will für heute versuchen, das zu erklären. Ich will versuchen, dazu ein Bild zu benutzen. Ich werde aber auch versuchen, praktische Beispiele aus dem Alltag zu erzählen. Und ich fange mal mit diesem Bild an und ich lese dazu ein paar Zeilen, die in der Bibel stehen. Die hat vor vielen, vielen tausend Jahren ein Mann namens Jesaja oder vielleicht auch seine Jünger oder was aufgeschrieben. Also er hat es gesagt, Leute haben das aufgeschrieben. Ihr könnt es mitlesen auf der Leinwand. Da hat er gesagt, unsere Stadt ist eine sichere Festung. Der Herr hat Mauern und Wälle zu unserem Schutz eingerichtet. Öffnet die Tore, damit das Volk einzieht, dass Gott gehorcht und ihm treu ist. Herr, du gibst dem Frieden, der sich fest an dich hält und dir allein vertrauen. Ja, vertraut dem Herrn für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten. Hier spricht der Jesaja von einer Festung, einer Burg, in der man sicher ist. Wir kennen solche Gebäude eigentlich nur noch aus irgendwelchen Museen oder das sind dann Museen, in denen wir reingehen. Oder vielleicht von der Ritterburg, die mit der Kinder spielen. Aber früher war eine Burg ein sicherer Ort, da wo man sicher war. Stellt euch einfach mal eine Szene aus einem mittelalterlichen Film vor. Da sind Menschen auf der Flucht, sie werden verfolgt, haben Angst. Sie haben Angst um ihr Leben, sind ständig in Unsicherheit. Und diese Menschen sind auf dem Weg zu einer Burg. Sie wissen, wenn wir endlich die Burg erreichen, dann sind wir in Sicherheit. Dort werden wir Mauern und Tore haben, die uns beschützen. Aber nicht nur das, sie wissen, dass auch in dieser Burg ein König lebt, der sich um das Volk kümmert, dem die Menschen nicht egal sind. Und viele, viele Tage träumen die Menschen davon, endlich in dieser Burg anzukommen. Und sie sind rastlos unterwegs. Täglich wandern sie viele Kilometer und dann stehen sie plötzlich eines Tages vor dieser Burg. Und sie laufen hin, sie laufen durch die weit geöffneten Tore hinein in diese Burg. Und als der Letzte das Tor passiert hat, schließen sich die Tore und alle sind in Sicherheit. Und die Menschen können ihr Glück gar noch nicht richtig fassen. Sie schauen sich vor Freude im Innenhof der Burg um und dann werden sie von den Dienern des Königs versorgt. Sie bekommen zu essen, zu trinken, ihre Wunden werden verarztet. Man zeigt ihnen, wo sie ihre Habseligkeiten ablegen können. Man gibt ihnen neue Kleider. Jeder bekommt seinen Schlafraum gezeigt. Und so können diese geängstigten Menschen, die rastlos auf der Flucht waren, endlich zur Ruhe kommen. Hier sind sie jetzt geborgen. Hier sind sie in Sicherheit. Hier herrscht Friede. Ich habe dazu mal ein Foto von der Ritterburg meiner Tochter gemacht. Die musste rosa sein. Das hat sie so gewollt. Das hat sie sich zum Geburtstag gewünscht. Das ist die Ritterburg meiner Tochter. Jesaja sagt in dem Text, dass diese Ritterburg eigentlich Gott ist. Gott ist diese Burg. Und im Inneren dieser Burg herrscht Frieden. Da drinnen ist Friede. Und es gibt nur eine einzige Möglichkeit, in diese Burg hineinzukommen und diesen Frieden dort zu spüren. Und zwar, indem man durch das weit geöffnete Tor geht. Und dieses Tor ist Vertrauen. Vertrauen auf Gott, Glauben an Gott. Dieses Bild von der Burg beschreibt, wie die Beziehung zwischen Gott und uns geht. Du musst Gott vertrauen. Du musst glauben, dass du bei ihm sicher bist. Und wenn du ihm vertraust, dann gelangst du durch das Tor in die Burg. Und dort bist du sicher, geborgen, kannst zur Ruhe kommen. Ich lese den Text noch einmal und lass dabei das Bild so stehen, dass ihr nochmal das anschauen könnt und zuhören könnt. Unsere Stadt ist eine sichere Festung. Der Herr hat Mauern und Wälle zu unserem Schutz errichtet. Öffnet die Tore, damit das Volk einzieht, dass Gott gehorcht und ihm treu ist. Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Ja, vertraut dem Herrn für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten. Das Tor ist also das Vertrauen auf Gott. Aber die Frage ist, wie geht das? Ich meine, das ist ein Bild. Wie geht das im Alltag? Was bedeutet das Vertrauen? In den nächsten Sätzen, die Jesaja sagt, wird es ein bisschen deutlich. Und die lese ich auch jetzt vor. Alle, die in stolzer Höhe wohnen, stieß der Herr tief hinab. Die Stadt, sie ragte hoch empor, doch er hat sie zerstört, hinunter in den Staub geworfen. Wer früher arm war und gering, tritt nun die Trümmer nieder. Herr, wer dir gehorcht, den führst du auf geradem Weg. Du machst seinen Lebensweg eben. Wir hoffen auf dich, auch wenn du uns strafst. Wir sehnen uns nach dir. Wie könnten wir dich je vergessen? Bei Nacht sind meine Gedanken bei dir. Voller Sehnsucht suche ich dich. Ich glaube, der Jesaja versucht hier mit anderen Worten nochmal zu beschreiben, wie dieses Vertrauen geht. Zunächst mal bedeutet Vertrauen zu glauben, dass Gott gerecht ist. Also dieses Bild, den Stolzen, der sich über die anderen erhebt, ja, der andere missbraucht, den stürzt Gott. Dessen starke Stadt sozusagen, wird hier gesagt, die zerstört Gott. Gott sieht, wenn es Menschen schlecht geht, wenn sie unterdrückt werden. Er sieht, wenn du ungerecht behandelt wirst. Er kümmert sich um die Armen, er kümmert sich um die Schwachen. Ich meine, wir leben ja in der westlichen Wellness-Wohlstandswelt und da fällt es uns oft sehr schwer daran zu glauben, dass Gott gerecht ist und dass er es gut mit uns meint. Weil ich glaube, das liegt daran, es geht uns so gut, dass wir immer nur die negativen Dinge sehen. Also die sind wie so ein Flashlight, was wir ständig aufstrahlen sehen und denken, uns geht so furchtbar schlecht. Und wir sehen nicht, dass eigentlich die Dinge, die uns umgeben, nur gut sind. Ich meine, dass wir hier sitzen, dass es hier warm ist. Ich meine, nimm die Menschen in Haiti nach dem Erdbeben. Ich bin mir sicher, dass es heute in Haiti prozentual mehr Menschen gibt, die Gott vertrauen, als bei uns hier in Deutschland. Warum? Weil sie in den wenigen guten Dingen, die sie haben, die ihnen passieren, dass sie darin sehen, dass Gott ihnen was Gutes tut. Ihnen geht's total scheiße. Aber dann sehen sie, das tut Gott und das tut mir gut. Vertrauen hat was mit Disziplin zu tun. Disziplin zu sagen, ich will glauben, dass Gott es gut meint. Dass er gerecht ist, dass er sich um mich kümmert. Vertrauen braucht deinen Willen. Du musst sagen, ich will vertrauen, sonst wirst du nie vertrauen. Ich will das Gute sehen, weil ich bin so beschenkt. Das ist mal das Erste. Das Zweite, was der Jesaja sagt, Vertrauen, hat was damit zu tun, sich korrigieren zu lassen, zu gehorchen. Das ist nicht so ein beliebter Begriff heute. Die meisten Menschen entscheiden ja so aus dem Bauch heraus. Man sagt dann, ich hatte das Gefühl, dass das richtig ist. Oder ich fühle mich gut dabei. Oder für mich macht das am meisten Sinn. Und ich will es auch gar nicht grundsätzlich kritisieren, wenn man so denkt und handelt. Aber meistens entscheiden wir doch total ich-bezogen. Das ist ja, ich fühle mich gut. Für mich passt das gut. Aber Vertrauen auf Gott heißt, Gott zu fragen, was er denn denkt. Meine Entscheidung von dem abhängig zu machen, was ich von Gott schon begriffen habe. Und der eine hat schon mehr von Gott begriffen, der andere weniger, aber dass ich sage, okay, das, was ich von Gott weiß, das will ich jetzt mit meinen Entscheidungen zusammenbringen. Dass ich zum Beispiel sage, Gott, ich weiß zum Beispiel, dass du Lügen nicht magst, du verabscheust, wenn Menschen lügen. Und deswegen will ich grundsätzlich nicht lügen. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass die Lüge besser ist, als die Wahrheit zu sagen. Dass ich mich also von Gott korrigieren lasse. Und wenn ich dann doch gelogen habe und merke, oh, das war jetzt scheiße, dass ich dann sage, okay, das war falsch. Ich will mich an das halten, was Gott sagt. Ich will dann die Lüge wieder richtigstellen. Also Vertrauen heißt, sich korrigieren lassen, gehorchen. Und Vertrauen heißt, eine Grundsehnsucht nach Gott. Jesaja hat aufgeschrieben, wir sehnen uns nach dir. Wie könnten wir dich je vergessen? Bei Nacht sind meine Gedanken bei dir, Gott. Voller Sehnsucht suche ich nach dir. Wenn ich Gott vertrauen will, dann muss ich ihn suchen. Ich meine, seien wir doch ehrlich, alles, was Gott tut, was Menschen erleben, kann man auch irgendwie anders erklären, oder? Also, da hat jemand erlebt, dass Jesus ihn gesund gemacht hat. Und jemand anders sagt, hey, das waren die Medikamente. Der Arzt, der hat dich einfach richtig behandelt. Deswegen bist du gesund geworden. Oder ich habe erlebt, dass Jesus mich in einer Prüfung ruhig gemacht hat. so dass ich mich super konzentrieren konnte, dass die Prüfung gut geworden ist. Und du sagst, hey, das war, weil du dich gut vorbereitet hast. Deswegen konntest du dich konzentrieren. Das hat doch nichts mit Gott zu tun. Oder deine Freunde beten dafür, dass du einen Job bekommst, für den du dich beworben hast, von dem du träumst oder denkst, wow, das wäre super. Und dann bekommst du diesen Job tatsächlich und du sagst, wer weiß, wahrscheinlich hätte ich den Job auch bekommen, wenn die anderen nicht für mich gebetet hätten. Wisst ihr, man kann alles wegdiskutieren. Und wenn du an diesem Punkt so stehen bleibst, dann wirst du nie vertrauen können. Du musst in dem Guten, was passiert, sehen oder glauben, dass es von Gott ist. Wenn du das nicht tust, dann wirst du immer an Gott vorbeilaufen. Du musst anfangen zu glauben, dass Gott handelt. Und wenn du das tust, dann wirst du ihn plötzlich erleben. Dann wirst du plötzlich merken, er ist wirklich da. Aber dafür musst du anfangen. Das ist so ein Vertrauensschritt. Step of Faith auf Englisch. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film von Indiana Jones kennt, Der letzte Kreuzzug. Da kommt es drin vor, dass der Indiana Jones an so einer Schlucht und dann braucht er plötzlich Glauben. Wir schauen uns das an. Und danach singen wir ein paar Lieder und da kannst du das, was ich gesagt habe, mal emotional nochmal auf dich wirken lassen. Also die Lieder haben immer was mit Emotionen zu tun. Da geht es um Vertrauen, da geht es darum, dass Gott da ist, dass wir Gott erleben können. Du kannst es mitsingen oder einfach auf dich wirken lassen, diese Lieder, um emotional das mal in dich reingehen zu lassen, was ich gesagt habe. Und dann mache ich nachher nochmal mit ein paar praktischen Beispielen aus dem Alltag weiter. Also wie geht das in unserem Leben? Aber jetzt erstmal der Indiana Jones. Also wie geht das mit dem Vertrauen? Da fällt die Schlagzeugerin aus und dann musst du einfach vertrauen, dass es klappt, auch ohne Beat. Vertrauen heißt Gott suchen. Ich werde jetzt versuchen, Beispiele zu erzählen, wie das geht mit dem Vertrauen. Vertrauen heißt suchen, Gott suchen. Eine Geschichte, die ich erlebt habe, als Teenager habe ich mit meiner Familie, mit meinen Eltern und Geschwistern in Düsseldorf gelebt. Und dort hatte ich einen japanischen Freund. Da gibt es viele Japaner. Aber ich will gar nicht von diesem Freund erzählen, sondern von seinem Vater. Das war der Herr Matsumoto. Und der war bewusst Atheist. Aber seine Frau war Christin. Und sie hat ihren Glauben mit Überzeugung gelebt. Sie war schon, bevor die beiden geheiratet haben, Christ. Und die haben sich irgendwie abgesprochen, dass sie das irgendwie auf die Reihe kriegen. Und im Laufe der Jahre hat sich Herr Matsumoto immer wieder gefragt, warum seine Frau den Glauben so durchzieht, warum ihr diese Beziehung zu Gott, zu anderen Christen so wichtig ist. Er war also ein sehr gebildeter Mann, er kannte sich im Buddhismus, im Shintoismus, allen möglichen anderen Weltreligionen aus. Außerdem hatte er fast alle großen Philosophen von der Antike bis heute in die Gegenwart gelesen. Aber alles das hat ihn nicht wirklich beeindruckt. Aber der Glaube seiner Frau, das hat ihn im Laufe der Jahre immer mehr beeindruckt. Sie hat nie aufgehört, mit Jesus zu reden. Sie hat nie aufgehört, immer wieder in der Bibel zu lesen. Sie hat nie ihre Familie vernachlässigt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite war es ihr genauso wichtig, mit anderen Christen ihren Glauben zu teilen. Und der Herr Matsumoto hat sich eines Tages gesagt, ich will rausfinden, warum meine Frau so ist, wie sie ist. Ich will dahinter kommen, was sie glaubt. Und so hat er ohne ihr Wissen angefangen, die Bibel durchzulesen, von vorne bis hinten. Er hat nichts verstanden dabei. Aber weil er ja auch die großen Philosophen verstanden hatte, wollte er sich nicht irgendwie geschlagen geben und hat deswegen die Bibel noch einmal von vorne bis hinten durchgelesen. Und jetzt hat er schon so ein paar Dinge verstanden, ein paar Zusammenhänge sind ihm klar geworden. Aber er war so stolz, um jetzt nicht aufzugeben, wo er so ein bisschen verstanden hat, weil er gedacht hat, ich will wissen, worum es da geht. Und er hat angefangen, ein drittes Mal die Bibel durchzulesen. Und plötzlich hat das, was da drin stand, für ihn Sinn gemacht. Und plötzlich hat er eine Sehnsucht bekommen nach diesem Gott, von dem da was drin steht. Er hat plötzlich gemerkt, es sind nicht nur gedruckte Worte, sondern es ist wirklich real Gott da. Und das sind Sätze aus diesem Buch, die ihn ansprechen. Und als er dann das dritte Mal die Bibel durchgelesen hatte, da ist er zu seiner Frau gegangen und hat gesagt, weißt du was, ich glaube jetzt auch an Jesus. Ich will jetzt auch so leben wie du. Kannst du mir erklären, wie das geht? Der Herr Matsumoto hat gesucht und dabei hat er Gott gefunden. Durch die Suche ist bei ihm Vertrauen entstanden. Oder ich will es anders sagen. Ich glaube, Vertrauen oder der erste Schritt zum Vertrauen ist, dass ich anfange, Gott zu suchen. Dass ich sage, vielleicht ist er da. Das ist schon ein erster Vertrauensschritt, zu sagen, ich will rausfinden, Und ich habe mich gefragt, suchen wir mit so einer Leidenschaft Gott? Dann will ich zum Thema Vertrauen heißt gehorchen, sich korrigieren lassen, was sagen. Das ist meine eigene Geschichte. Hat ganz viel mit dem Projekt X zu tun. 2007 musste ich mir eine neue Aufgabe jobtechnisch suchen, weil meine Stelle als Jugendpastor hatte ich nicht mehr. Und meine Anstellung sollte im Sommer 2008 enden. Und damals hatte ich die Idee im Kopf vom Projekt X. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es nicht nur meine Idee ist, sondern dass es irgendwie auch von Gott kommt. Aber für mich gab es eine entscheidende Frage. Wenn ich sowas, also so eine Kirche neu erfinde, wer soll das finanzieren? Ich meine, ich habe Familie, ich habe ein Kind, das zweite war unterwegs. Ich habe mir an der Stelle etwas ausgedacht. Ich habe mir gedacht, ich habe zu Gott gesagt, pass auf, ich brauche 20 Leute. Und wenn du mir 20 Leute gibst, die diese Vision vom Projekt X haben, die mit mir das Ding starten wollen, dann fange ich an. Weil das war so meine Rechnung, wenn 20 Leute sich engagieren und auch Geld zusammenlegen, dann wird das zumindest reichen, dass man überleben kann. Also es wird schon irgendwie gehen, habe ich gedacht. Das war so meine Sicherheitsrechnung. Und dann sind wir Sommer 2007 mit der Familie nach Kroatien gefahren. Oh, immer noch diese Ungewissheit, wird aus dem Projekt X was oder nicht? Werde ich im nächsten Jahr arbeitslos werden? Muss ich mich für eine andere Stelle bewerben? Aber dann habe ich im Urlaub ein Buch gelesen und das Buch hat mich total tief getroffen. Also was da in dem Buch genau stand, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber es ging um Vertrauen. Und es war so, als wenn Gott zu mir sagen würde, als wenn Jesus sagen würde, hey Klaus, auf wen vertraust du eigentlich? Auf diese 20 Leute, die dich finanzieren sollen? Oder vertraust du auf mich? Auf wen vertraust du, wenn du an das Projekt X denkst? Und das hat mich ganz tief getroffen und betroffen gemacht und ich wusste, ich muss jetzt meine Sicherheitsrechnung aufgeben. Wenn überhaupt, dann würde Jesus sich darum kümmern, dass es meiner Familie gut geht. Also ich musste diese Sicherheit loslassen und ich musste Gott vertrauen. Und ich habe dann an dem Abend auf dem Bett Jesus gesagt, okay, ich mache das Projekt X, egal was kommt. Egal, auch wenn meine Frau und ich ganz alleine nachher dastehen. Und wie die Story dann weitergegangen ist, das seht ihr hier im Barium. Also seit Sommer 2008 habe ich jeden Monat mein Gehalt auf dem Konto gehabt vom Projekt X, von euch, von uns, von der Community. Ich weiß gar nicht, wie das geht, dass wir irgendwie so viel Geld zusammenlegen, aber es reicht irgendwie. Und ich glaube, es hat was mit Vertrauen zu tun. Das war wie Indiana Jones. Ich musste einen Schritt ins Ungewisse tun. Ich wusste nicht, ob das funktioniert. Es hätte auch schief gehen können. Hätte? Auch nicht. Ich habe Gott vertraut und ich glaube, das war dieser Sprung, dieser Schritt des Glaubens. Und jetzt ist es vielleicht so, dass du sagst, okay, das hast du erlebt, das hat dieser Herr Matsumoto erlebt, das hat irgendjemand anders erlebt, aber bei mir, ich will noch eine Geschichte erzählen, weil mit dem Glauben, mit dem Vertrauen, das hat auch was mit Community zu tun, mit Zusammenglauben. Das ist die Geschichte von der Hanna hier aus dem Projekt X. Sie hat mir die Erlaubnis gegeben, das heute zu erzählen und ich werde es nur ganz kurz anreißen und die Hanna wird es die nächsten Wochen selber mal hier erzählen, weil die kann von ihrer Sicht das sagen und dann hat es wahrscheinlich noch viel mehr Power. Die Hanna kann heute nicht da sein, weil sie hat einen privaten Termin. Aber sie hat mir ein paar Zeilen in einer E-Mail geschrieben. Sie hat gesagt, lieber Klaus, vermutlich hast du es länger mitbekommen. In den Weihnachtsferien war ich noch einmal im Krankenhaus für einen Eingriff am Herzen. Es ist wie ein Wunder, zumindest für mich. Relativ zweifelnd bin ich in die Klinik gefahren und hatte eigentlich die Einstellung, dass Gott so und so doch wenig bewirkt und eigentlich macht, was er will. Egal, wie sehr ich ihn anflehe. Schließlich hatte ich diese Herzsache, diese Herzkrankheit nun seit 10 Jahren und die Enttäuschung der missglückten OP im letzten Jahr saß extrem tief. Aber es hat geklappt. Wenn es auch eine nicht leichte Sache für mich war. Eine 4-Stunden-Prozedur auf dem OP-Tisch ohne Narkose. Aber ich habe so deutlich wie noch nie gespürt, wie meine Homezoner und andere mitbeten und den Glauben haben, den ich selbst kaum mehr hatte. Die das Vertrauen hatten, was ich selbst kaum mehr hatte. Diana hat den Glauben, das Vertrauen nicht mehr gehabt. Sie war 10 Jahre massiv mit ihrem Herzen geschädigt, hatte Herzprobleme. Sie hatte kein Vertrauen mehr, dass Jesus sie heilen kann. So oft haben andere Leute für sie gebetet. Sie hat selber ständig dafür gebetet und sie hat diesen Glauben verloren. Und dann ist das Wunder passiert und Diana ist gesund geworden. Und nicht nur ihr Herz ist geheilt worden, sondern ich kenne die Hanna seit 12 oder 13 Jahren und ich merke, sie hat sich in ihrer ganzen Persönlichkeit total verändert. Ist heil geworden. Und warum? Weil andere geglaubt haben. Wenn du das mit dem Glauben, mit dem Vertrauen nicht hinkriegst oder sagst, diesen Schritt von dem Indiana Jones, das geht noch nicht, dann ist es super, wenn andere Leute da sind und für dich glauben können. Deswegen machen wir dieses Ding mit den Home Zones, dass wir uns immer am zweiten und vierten Wochenende im Monat in so kleinen Gruppen treffen. Und wenn du sagst, ich brauche sowas, dass andere für mich glauben, dann kannst du zu mir kommen oder zum Frank kommen oder jemand anders, den du kennst, und dann gucken wir, wo so eine Gruppe für dich ist, um miteinander zu glauben. Am dem anderen zu sehen, wie er das macht, abschauen zu können, wie vertraut er. Vier Minuten haben wir noch, oder? Ich habe noch einen Videoclip. Es ist nämlich so, wenn du vertraust, oft ist es so, dass man sich vorkommt, es geht gar nichts mehr. Ich bin ganz alleine. Ich bin hoffnungslos verloren. Es wird nicht mehr gut. Aber weißt du was? Hinter dir steht immer Gott. Und er macht Sinn, oder er ist der Grund, warum es Sinn macht zu vertrauen. Das ist ein Videoclip aus der Natur, aber es ist ziemlich eindrücklich. Da ist einer total auf sich gestellt und plötzlich ist er da.